guten Morgen zusammen. Es ist sehr schön, euch alle zu sehen. Es sind auch einige unbekannte Gesichter, deswegen gehe ich davon aus, dass ich euch auch unbekannt bin. Deswegen stelle ich mich nur ganz kurz vor. Ich bin Clemens, wohne in Konstanz mit meiner Frau seit letztem Sommer. Nach meinem Theologiestudium in der Schweiz habe ich dann noch ein Lehramtsstudium angefangen, habe ich hier in Tübingen angefangen, bin jetzt aber in Konstanz an der Universität und fühle mich natürlich dieser Gemeinde auch verbunden, nicht zuletzt, weil ich immer wieder auch hier schon am Predigen war. Lasst uns zu Beginn direkt mit der Textlesung starten. Schlagt mit mir doch gerne Prediger 1 auf. Das Buch Prediger 1, das Buch Prediger Kapitel 1, die ersten 11 Verse, wollen wir zu Beginn lesen. Prediger 1, Vers 1. Die Worte Koheleths, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtig und flüchtig, sprach Kohelet, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Welchen Gewinn hat der Mensch von seiner ganzen Mühe und Arbeit unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt und die Erde bleibt ewig bestehen. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und strebt nach dem Ort, wo sie aufgeht. Es weht nach Süden und dreht nach Norden, dreht, weht der Wind. Und weil er sich dreht, kommt er wieder, der Wind. Alle Flüsse fließen zum Meer und das Meer wird nicht voll. Zum Ort, dahin die Flüsse fließen, fließen sie und fließen. Alles Reden müht sich ab, keiner kommt damit zum Ziel. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr wird vom Hören nicht voll. Was einmal geschah, wird wieder geschehen und was einmal getan wurde, wieder getan. Und nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Wohl sagt man, sieh das an, es ist neu. Es war längst schon einmal da. In den Zeiten, die vor uns waren. An die früheren erinnert man sich nicht. Und an die späteren, die kommen werden, auch an sie wird man sich nicht erinnern. Bei denen, die zuletzt sein werden. Für die Hebräer alter Zeit stand das Herz für das seelisch-geistliche Zentrum des Menschen. In unserem Herz empfinden wir Freude und Leid, Geborgenheit und Angst, Sympathie und Abscheu. Das Herz ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Gefühle, unseres Willens und auch unserer Sehnsüchte. Es gibt aber noch eine ganz bestimmte Sache, die Gott uns Menschen ins Herz gelegt hat. Von der spricht auch Salomo. In Prediger 3, Vers 11 spricht er von der Ewigkeit. Die Ewigkeit wurde in unser Herz gelegt. Meine Übersetzung, die Zürcher Bibel, spricht von der fernen Zeit. Tief in unserem Herzen, vielleicht so tief, dass der ein oder andere Mensch erstmal graben muss, bis er es findet, befindet sich eine Kapazität für ewige Dinge. Ein Drang danach, eine Sache von Anfang bis zum Ende zu kennen. Ein Verlangen danach, uns wertvolle Dinge für immer festzuhalten. Eine Sehnsucht nach dem, was man im Hier und Jetzt in dieser Welt nicht finden wird. Ein Sehnen nach dem, was außerhalb von Raum und Zeit liegt. Es ist diese Sehnsucht nach dieser einen Sache, die uns wahre Erfüllung gibt. Aber warum haben wir diese Sehnsucht überhaupt? Natürlich, weil die Realität, das, was vor unseren Augen geschieht, oftmals irgendwie versagt, irgendwie zu kurz kommt. Wie oft lässt die Liebe nach und der Hass nimmt zu? Wie oft erleiden die Menschen so viel Leid, die es doch am wenigsten verdient haben? Wie oft bringt das Leben Missstände mit sich? Wie oft müssen wir Menschen mit Wut, mit Tränen, mit Schmerzen, mit Kapitulation und zuletzt mit dem Tod konfrontiert werden? Ungerechtigkeit unter den Menschen, Flüchtigkeit, Sinnlosigkeit, tiefe Einsamkeit, all das sind Probleme, die uns wortwörtlich bis ans Ende bringen. Und wir wünschen uns so sehr, dass es da irgendwie einen Ort gibt, an dem diese Sachen irgendwie nicht da sind. Ein Ort, an dem unser Herz tatsächlich zur Ruhe kommt Und aus der Tiefe unseres Herzens steigt dieses Verlangen empor. Wird es eines Tages erfüllt werden? Diese Themen und noch andere, in diese Themen dringt Salomo in seinem Prediger, in diesem Buch, sehr tief ein. Er geht den wichtigsten Fragen des Lebens hinterher und jede halbe Lösung, jeder falsche Trost wird radikal zerbrochen. Der Prediger ist jemand, der mit unserem Leben aufräumt oder in unserem Leben aufräumt. Er schämt sich nicht, die Dinge beim Namen zu nennen und ein Leben ohne Gott als sinnlos darzustellen. Und damit ist nicht nur ein Leben gemeint, wo der Glaube an Gott fehlt, es ist auch das Leben gemeint, wo der Glaube an Gott theoretisch da ist, aber er keine praktische Auswirkung auf das Leben hat. Und da sind auch wir Christen eine Gefahr. Und das Fazit Salomos am Ende ist dann, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wir wollen heute aber nicht auf das Ende von dem Buch schauen, sondern auf diese Einleitung, die ich gerade auch gelesen habe. Und in dem ersten Vers stellt sich der Prediger vor. Es ist der Sohn Davids, der König von Jerusalem, also Salomo. Salomo war nicht nur der Blütezeitkönig Israels, wo alles wunderbar aufgeblüht hat, Königreich. Er war auch der König der Weisheit. Zu Beginn seiner Königsherrschaft begegnet Gott ihm in einem Traum und er spricht zu ihm. Und das ist irgendwie ein Satz, den wir eher aus Märchen kennen. Ja? Also, bitte, was ich dir geben soll. Wenn du einen Wunsch frei hast, was würdest du dir wünschen? Und Salomo bittet um Weisheit und es stellt sich heraus, dass es eine sehr weise Entscheidung gewesen ist. Aber mit viel Weisheit und mit viel Erkenntnis kommt auch sehr viel Verantwortung. Und obwohl Salomo der weiseste Mann der Welt war, wurde er nach einer Weile doch zu einem gierigen, zu einem lustvollen, machtbesessenen, götzendienerischen Dummkopf. Er hat sich nichts entgehen lassen, er hat alles ausprobiert, aber die Kosten waren groß. Im Endeffekt hat er dadurch sein blühendes Königreich zerstört, ruiniert. Und traditionell wird ja angenommen, dass das Buch Prediger von dem alten Salomo geschrieben wurde, also der am Ende seiner Tage zur Erkenntnis kam, zur Besinnung kam, zu Gottes Wegen umgekehrt war. Und das ergibt durchaus Sinn, weil es hat schon diesen Charakter von einem Buch, das von einem Mann geschrieben wurde, der kurz vor dem Ende seines Lebens steht, zurückschaut, reflektiert und dann das Gelernte zu Papier bringt. Und was noch auffällig ist, ist, dass Salomo in diesem Buch nicht in erster Linie als König auftritt, sondern als der Prediger, als der Weise. Wir werden also in diesem Buch keine königlichen Dekrete oder Gebote hören, sondern Weisheit. Salomo erzählt von all dem, was er erlebt hat. In 1. Könige 5, Vers 14 steht, dass Salomo von allen Königen der Erde aufgesucht wurde, damit er ihnen Weisheit lehrt. Wenn Könige generell in der Geschichte für etwas bekannt waren, dann waren es die Kriege, die sie gewonnen haben, die Schlachten, die sie geschlagen haben, die Reiche, die sie eingenommen haben. Salomo hat die Welt nicht mit Schwert und Schild eingenommen, sondern mit seiner Weisheit. Es wäre also in der Tat sehr, sehr unweise, wenn wir ihm nicht ganz genau zuhören würden. Ihr habt vielleicht vorhin gemerkt, als ich vorgelesen habe, dass in meiner Übersetzung von Kohelet die Rede ist, nicht von dem Prediger. Und dieser Begriff Kohelet, der kommt von einem hebräischen Verb, das so viel bedeutet wie zusammenführen oder herbeirufen. Salomo ist also derjenige, der Menschen zu sich ruft, um sie zu belehren. Und seine Weisheit ist nicht nur reserviert für eine bestimmte Gruppe. Er ruft nicht nur sein Volk zusammen, er ruft der ganzen Menschheit zu. Er möchte jeden Menschen belehren. Als Menschheitsversammler ruft er die Menschen zu sich und belehrt sie über die harsche Realität des Lebens und zeigt uns einen Weg, mit den Frustrationen der gefallenen Welt richtig umzugehen. In Vers 2 drückt er diese harte Realität in einem Satz aus, den er refrainartig immer wieder im Buch wiederholt. Nichtig und flüchtig, sprach Kohelet, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Philosophen schreiben ganze Bücher über die Frage, was ist das Leben? Der Prediger braucht nur einen Atemzug, um diese Frage zu beantworten. Was ist das Leben? Das ist das Leben. Es ist tatsächlich ein Atemzug, es ist ein Hauch. Diese Grundbedeutung von diesem Begriff, der hier unterschiedlich übersetzt wird, nichtig, flüchtig, eitel, die Grundbedeutung ist eigentlich Atem, Dampf, Nebel oder Rauch. Wenn du an einem kalten Wintertag draußen bist und ausatmest, dann siehst du, wie dein Atem in einer undefinierbaren Form verdampft. Und so ist auch das Leben, sagt uns der Prediger. So wie der Dampf, so ist auch unser Leben kurzweilig. In einem Moment ist er da, in einem anderen Moment ist er schon wieder weg. Mit jeder Millisekunde ändert sich auch die Form. Es ist nie dieselbe Form, es ist ständig am Verändern. So befindet sich auch unser Leben in einem ständigen Wandel. Und noch eine weitere Sache, dieser Dampf, dieser Hauch, der macht irgendwie alles so ein bisschen undurchsichtig. Und so befindet sich, so ist auch unser Leben oftmals undurchsichtig und auch unverständlich. Auf so viele Fragen bekommen wir keine letztendliche Antwort. In der Militärsprache gibt es einen Begriff, Ground Zero. Das ist die Bezeichnung für die Stelle an der Erdoberfläche, wo die senkrecht unter dem Explosionsort von einer Rakete oder einer Bombe stattfindet, also der Ort, der auf jeden Fall zerstört wird. Mit seinem Statement in Vers 2 setzt Salomo unsere selbsterdachten Träume, unsere gedanklichen Höhenflüge, unser wichtiges Tue, all das setzt er an diesen Ground Zero. Er sorgt mit diesem einen Satz dafür, dass unsere Häuser der Selbstverherrlichung und Selbstverwirklichung mitsamt ihrem Fundament eingebrochen werden. Er holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück, er erdet unsere falschen Ambitionen, weil nur so ist es möglich, ein Lebensfundament zu errichten, das den Stürmen des Lebens standhält und einen wahren Lebenssinn gewährleistet. Aber wie führt uns der Prediger jetzt an so ein Fundament, an so ein festes Fundament hin? In unserem Abschnitt heute nicht durch Antworten, sondern durch Fragen. Im Verlauf des Buches wird er immer wieder Weisungen und Leitlinien mitgeben, aber nicht in den heutigen Versen. In Versen 1 bis 11 macht Salomo etwas ziemlich Unangenehmes. Er dringt tief ein in das persönliche Lebensverständnis von uns. Er hakt nach und lässt nicht locker und lässt uns schließlich zwei Fragen bedenken. Und die erste Frage stellt er selbst ganz explizit in Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch von seiner ganzen Mühe und Arbeit unter der Sonne? Und die Frage ist interessant, finde ich, weil sie einerseits eine sehr tiefe Frage ist. Sie hinterfragt unser ganzes Leben. Und andererseits ist es eine Frage, die in ganz unscheinbaren Situationen aufkommen kann. Und oftmals gepaart ist mit Frustration. Und wir alle sind manchmal frustriert, oder? Du kommst in die Küche und das Spülbecken ist voll von dreckigem Geschirr. Du krempelst deine Ärmel hoch, wäschst es, trocknest es ab, räumst es auf. Am nächsten Morgen kommst du in die Küche, was findest du auf? Ein Waschbecken voll dreckigem Geschirr. Der Wäschekorb ist überfüllt mit Klamotten. Du nimmst ihn, wäschst die Wäsche, trocknest es, lässt es trocknen, faltest sie, räumst sie weg. Das nächste Mal, wenn du am Korb vorbeikommst, was findest du auf? Einen vollen Korb mit dreckiger Wäsche. Seit Katie und ich verheiratet sind, seit letztem Sommer, schneidet sie mir die Haare und das erste Mal lief ein bisschen schief, aber jetzt ist sie ganz zufrieden und ich auch. Und ich bin ganz froh, weil sie ist ziemlich enthusiastisch dabei. Es ist nicht ich muss zu ihr kommen und sie fragen, können wir jetzt mal wieder Haare schneiden? Nein, sie kommt zu mir und sagt, wir sollten mal wieder Haare schneiden. Das macht mich einerseits froh, andererseits bin ich ein bisschen besorgt, dass dieser Enthusiasmus auch bald wieder abnimmt, weil meine Haare werden mein ganzes Leben lang weiter wachsen. Und so ist die Realität, oder? Es wird immer mehr E-Mails geben, es wird immer mehr Haarschnitte geben, es wird immer mehr Gras zu mähen geben, mehr Rechnungen. Während du ein Projekt in deinem Garten abgeschlossen hast, fallen dir schon wieder drei Projekte an, die du anfangen solltest. Und es ist kein Ende in Sicht. Und das Problem ist, oft sind wir so beschäftigt mit unserer Arbeit, mit unserem Studium, mit unserer Familie, dass wir vollkommen vergessen, warum wir eigentlich beschäftigt sind. Wir leben unser Leben, tun die Dinge, die wir tun, und am Ende unseres Lebens stehen wir da und fragen uns, warum eigentlich all das? Was habe ich für einen Gewinn davon? Wir werden nie vergessen, was wir tun. Es ist immer offensichtlich. Die Gefahr besteht aber, dass wir vergessen, warum wir etwas tun. Und nicht nur das ist die Gefahr. Eine andere Gefahr ist, dass wir das, womit wir uns beschäftigen, zur Priorität Nummer 1 unseres Lebens machen. Der Prediger spricht von der Arbeit unter der Sonne, eine wichtige Phrase, die 30 Mal im Buch vorkommt. Er nimmt damit eine rein irdische Perspektive ein. Wenn es keinen Gott gibt, kein Leben nach dem Tod, kein Endgericht, dann wird irgendetwas Irdisches dein Gott sein. Du wirst irgendeine irdische Sache nehmen und sie zur Priorität Nummer 1 in deinem Leben machen. Du wirst in dieser Sache deine größte Erfüllung suchen und sie wird das Zentrum deines Lebens sein. Und letztendlich, das verspricht dir der Prediger, das verspricht dir Salomo, letztendlich wirst du in Frustration enden. Prediger 2, Vers 11. Doch als ich alle meine Werke ansah, die meine Hände vollbracht hatten, und alles, was ich mit Mühe und Arbeit geschaffen hatte, siehe, da war alles nichtig, nur ein Greifen nach Wind, und es gab keinen Gewinn unter der Sonne. Welchen Gewinn hat der Mensch? Keinen Gewinn. Und ich möchte mit dieser Predigt nicht Träume oder Ambitionen oder Freuden und Genüsse unseres Lebens vollkommen zerstören. Das ist nicht mein Ziel. Ich glaube auch nicht, dass es das Ziel von Salomo ist. Unsere Freude am Leben soll nicht verloren gehen, wenn wir auf den Prediger hören. Was ich mir stattdessen wünsche und wofür ich auch bete, ist, dass wir uns einerseits richtig freuen und andererseits an den richtigen Dingen freuen. Salomo selbst sagt in seinem Buch wiederholt, ich lese hier Kapitel 3, Vers 13, und wenn irgendein Mensch bei all seiner Mühe isst und trinkt und Gutes genießt, ist auch dies ein Geschenk Gottes. Wir dürfen das Gute in unserem Leben genießen. In Kapitel 9, Vers 7 fordert er uns sogar dazu auf, es zu tun. Genieß dein Brot, freu dich am Wein, sei fröhlich am Leben. Aber er bleibt nie bei diesen Punkten. Er geht immer noch einen Schritt weiter. Und zwar jetzt zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 13. Auch dies ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir Salomo also in diesen ersten Versen von seinem Buch als irgendwie negativ und deprimierend erleben, dann nur, weil er den Lebenswandel, in dem die Gabe den Geber ersetzt, verdammen möchte. Weil sobald das passiert, die Gabe tritt an die Stelle des Gebers. Die Gabe wird gefeiert, während der Geber außen vor bleibt. Sobald das geschieht, entsteht vielleicht eine kurze Freude, aber auf lange Frist kommt Unzufriedenheit und Frustration ins Leben. Ich komme jetzt zu einer zweiten Frage, die Salomo durch seine Einleitung gewissermaßen provoziert. Was bricht den Kreislauf des Lebens? In Vers 1 hat sich der Prediger vorgestellt, in Vers 2 hat er seinen Ausgangspunkt dargelegt, Vers 3 kommt dann eine zentrale Frage, die logisch aus dem Ausgangspunkt entspringt. Mit dem Vers 4 beginnt Salomo jetzt ein Gedicht. Und dieses Gedicht zieht sich bis Vers 11. Und in diesem Gedicht dringt der Prediger noch tiefer in die Problematik ein, die er bereits in den ersten Versen geschildert hat. Und der Punkt, der durch dieses Gedicht deutlich wird, dem wollen wir uns nähern mit dieser Frage, was bricht den Kreislauf des Lebens? Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film und täglich grüßt das Murmeltier. In diesem Comedy-Film geschieht diesem Hauptdarsteller etwas ziemlich komisch. Er durchlebt den Tag immer wieder aufs Neue. Also immer wieder denselben Tag erlebt er. Er wacht jedes Mal wieder aufs Neue am 2. Februar auf. In Nordamerika ist es der Tag des Murmeltiers. Deswegen heißt auch der Film so. Und er wird erst am 3. Februar aufwachen, wenn er vollkommene Zufriedenheit in seinen gegenwärtigen Umständen erreicht. Erst dann ist dieser Fluch aufgehoben. Und dieser Tag wiederholt sich dann ständig. Er trifft immer wieder dieselbe Person auf der Straße zur selben Uhrzeit. Er drückt jeden Morgen zur selben Uhrzeit auf seinen Wecker und so weiter. Und wie das dann in solchen Filmen ist, ist es dann die Romanze, die die Lösung des Problems darstellt. Also er trifft dann diese nette Dame und diese Liebesbeziehung erfüllt ihn dann letztendlich und endlich wacht er am 3. Februar auf. Worauf ich hinaus möchte, unser Leben gleicht, denke ich, diesem Film viel mehr, als uns vielleicht lieb ist. Wir wachen am Montagmorgen auf, drücken vielleicht nochmal auf Snooze, schlafen nochmal 10 Minuten, dann schleppen wir uns ins Badezimmer, machen uns frisch, steigen aufs Fahrrad oder ins Auto, fahren zur Arbeit, arbeiten, essen zu Mittag, arbeiten noch ein bisschen weiter, kommen nach Hause, verbringen unsere Zeit vielleicht mit der Familie, am Fernseher oder machen Sport und was auch immer. Wir gehen wieder schlafen und rate mal, was am nächsten Tag auf uns zukommt. Dieser ewige Kreislauf wird von Salomo in poetischer Weise jetzt näher dargestellt. Und wir stecken in diesem Kreislauf. Er fängt in Vers 4 an. Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt und die Erde bleibt ewig bestehen. Eine Generation kommt, die andere Generation geht und schon seit tausenden von Jahren geschieht immer dasselbe. Es geschieht also immer Veränderung, aber diese Veränderung ist immer gleich. Es ist immer derselbe Kreislauf. Und auch das Beispiel von der Sonne in Vers 5 macht es deutlich. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und strebt nach dem Ort, wo sie aufgeht. Ähnlich wie ein Läufer im Stadion läuft sie Runde für Runde, aber irgendwie ist da keine Ziellinie im Blick. Und das ebenfalls, für tausende von Jahren ist es bereits geschehen. Es ist ein Lauf ohne letztendliches Ziel. Und dieses Prinzip trifft auch auf unser Leben zu. Schauen wir zum Beispiel auf Vers 8. Alles Reden müht sich ab, keiner kommt damit zum Ziel. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr wird vom Hören nicht voll. Du wirst in deiner Ehe niemals an den Punkt kommen, wo du denkst, okay, ich glaube, heute haben wir es geschafft. Keine Auseinandersetzung mehr. Wir haben es geschafft. Jetzt wird alles gut. Nein, es werden immer wieder neue Probleme auftauchen. Es werden immer wieder neue Gespräche geführt werden, damit es läuft. Und auch in deinem Job oder in deiner Familie wirst du niemals sagen, ich glaube, heute habe ich für mein ganzes Leben genug geredet. Die Leute um mich herum wissen genau alles, was ich ihnen jemals zu sagen hatte. Nee, so funktioniert es nicht. Vers 8 zeigt uns, dass es immer wieder etwas zu reden geben wird. Es wird immer wieder etwas zu hören oder zu sehen geben. Wir sind in diesem Kreislauf regelrecht gefangen. Und das Frustrierende daran ist, dass es bedeutet, dass wir niemals wirklich ans Ziel kommen. Mit einer Unter-der-Sonne-Perspektive werden wir niemals wirklich erfüllt, niemals vollkommen zufrieden sein. Menschen haben Midlife-Crisis, fangen Affären an, wechseln ihren Job, aber bleiben dennoch unzufrieden. Und selbst wir Christen haben oftmals nicht die besten Lösungen dafür. Vielleicht ein nett gemeintes, probier doch mal was Neues aus. Aber was impliziert dieser Rat? Bedeutet es, wenn ich auf einmal mit meinem Ehepartner nicht mehr auf derselben Wellenlänge mich fühle oder wenn es irgendwie langweilig wird, dass ich einfach einen neuen Partner suche? Wenn mir mein Job nicht mehr die Erfüllung gibt, die er mir am Anfang gegeben hat, suche ich mir dann direkt einen neuen, der besser zu mir passt. Wir können heutzutage so ziemlich alle Dinge in noch besser finden. Aber das Problem ist ja nie, dass wir nicht das Beste haben. Das eigentliche Problem ist, dass wir nie mit dem Besten völlig zufrieden sein werden. Wir sind wie dieses Meer, das in Vers 7 beschrieben wird. Alle Flüsse fließen ins Meer, das Meer wird nie voll. Wir werden niemals voll. Egal wie viel, nichts wird jemals genug sein und du wirst niemals vollkommen befriedigt sein. Du wechselst deine Beziehung, auch dort wird Unzufriedenheit aufkommen. Du wechselst deinen Job, auch der wird irgendwann irgendwie seinen Schein verlieren. Das Gras ist woanders immer grüner. Du kannst immer noch mehr Geld bekommen, noch tollere oder praktischere Gadgets oder Werkzeuge kaufen, noch nettere Leute kennenlernen. Dein Haus kannst du noch weiter ausbauen, aber selbst das größte Haus wird nicht genug Zimmer haben. Wir müssen lernen, dass es nicht die Veränderung unserer Umstände ist, die uns glücklich macht. Es ist die veränderte Sicht auf unsere Umstände, die uns glücklich machen kann. Beschränkt sich unsere Sicht auf das, was unter der Sonne ist, dann werden wir niemals vollkommen glücklich sein. Erst wenn wir in unsere Sicht den Blick auf Gott mit einbeziehen, dann können wir wahre Erfüllung finden. Verse 9 bis 11 erweitern diesen Gedanken noch ein bisschen. Es ist nämlich nicht nur so, dass nichts auf dieser Erde wirklich Erfüllung bringen kann, es ist auch so, dass auf dieser Erde irgendwie nichts wirklich neu oder einzigartig ist. Lasst uns Vers 9 lesen. Was einmal geschah, wird wieder geschehen. Was einmal getan wurde, wieder getan und nichts wirklich neu unter der Sonne. Die heutige Zeit ist wie vielleicht keine andere Zeit in der Weltgeschichte von Fortschritt gekennzeichnet. Ich bin noch nicht allzu alt, aber mein erstes Handy war ein Tastenhandy ohne Touchscreen. Und es war ja irgendwann mal revolutionär, das war vollkommen neu. Und heutzutage haben wir ein Handy, das irgendwie unser halbes Leben beinhaltet, unser halbes Leben plant. Und auch das ist für uns irgendwie normal, es ist nicht mehr wirklich neu. Wir nehmen nicht unser Handy raus und staunen jedes Mal unglaublich. Wow, was habe ich hier in meiner Hosentasche? Nee, es ist irgendwie normal. In Vers 10 geht Salomo dann auf den Einwand ein, der natürlich kommen muss. Natürlich gibt es neue Dinge. Schau doch allein auf die technologischen Entwicklungen zum Beispiel. Menschen auf dem Mond, natürlich ist es neu gewesen. Künstliche Intelligenz, die dir deinen Aufsatz für die Schule schreiben kann, was auch immer. Medikamente, die uns von schlimmen Krankheiten bewahren und so weiter. Sind das nicht alles Neuheiten? Und einerseits kannst du sagen, natürlich ist es neu. Das Problem ist aber, dass wir uns an all diese Neuheiten früher oder später gewöhnen werden. Das iPhone 14 ist nur so lange neu, bis das iPhone 15 rauskommt. Und außerdem, alle Neuheiten der Welt gehen nicht über diese Welt hinaus. Sie schaffen den Sprung über die Sonne nicht. Sie erfüllen keinen höheren Zweck. Sie werden immer unter der Sonne bleiben. Und was unter der Sonne entsteht, bleibt unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und wenn etwas neu ist, dann ist es in wenigen Jahren schon wieder Schnee von gestern. Und das ist für uns Menschen ja schon irgendwie eine deprimierende Botschaft. Weil wir uns so von Herzen eine Sache wünschen, die einzigartig ist und die wir für immer festhalten können. Wir wünschen uns so viel Veränderung, dass unser Leben nicht langweilig ist. Und so viel Beständigkeit, dass wir das, was uns wichtig ist, festhalten können. Und beides klappt nicht. Und all das wirft die Frage auf, was denn diesen Kreislauf des Lebens brechen kann. Was ist einzigartig? Was ist neu und kann niemals nachgemacht werden? Was ist diese eine Sache, die ich für immer festhalten kann? Diese Sache, die mich tatsächlich erfüllt, die das große Haus, das viele Geld, die liebsten Menschen, den schönsten Garten, das angenehmste Leben übersteigt. Und als Christen können wir eine sehr kurze Antwort geben. Christus ist genug. Salomo spricht in diesem Gedicht von vier Naturelementen, sage ich mal. Er spricht von der Sonne, er spricht von dem Wind, von dem Wasser und von der Erde. Diesen vier Dingen. Und einige Zeit nach ihm würden dann griechische Philosophen auftreten, die von den vier Grundelementen der Erde sprechen, also vom Feuer, von der Luft, vom Wasser und von der Erde, ähnlich wie Salomo es tut. Aber ihnen hat es gar nicht gereicht. Sie haben sich gefragt, was ist denn dieses fünfte Element? Was ist die Quintessenz? Davon kommt das Wort Quintessenz. Was ist diese fünfte Essenz, die irgendwie diese vier Grundbausteine so zusammenbringt, dass ein großes Ganzes entsteht, dass Sinn entsteht? Um diese Quintessenz zu erleben, müssen wir unsere Brille ablegen, die sich nur auf das, was unter der Sonne geschieht, konzentriert. Und unsere Augen müssen geöffnet werden für den göttlichen Plan für die Menschheit. Lass uns nochmal Vers 4 lesen. Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt und die Erde bleibt ewig bestehen. Unter der Sonne ist der ständige Wechsel von Generation zu Generation zu Generation ohne große Signifikanz. Gottes Perspektive ist da ganz anders. Betrachten wir die Geschichte der Menschen als Teil von Gottes Plan, sehen wir, dass es tatsächlich ein übergeordnetes Ziel auf dieser Welt gibt. Es gibt einen Grund, warum die Bibel so oft von Geschlechtsregistern spricht. Als Gottes Volk vertrauen wir darauf, dass mit dem Fortschreiten der Generation, dass wir als Gottes Volk näher an das herankommen, was Gott von Ewigkeit her bestimmt hat. Das Volk Gottes im Alten Testament wartete darauf, dass die Erfüllung von Gottes Versprechen kommt, dass der Messias kommt. Und mit jeder weiteren Generation sind sie näher gerückt zu diesem Versprechen. Sie haben fest daran geglaubt, dass es eine Fülle der Zeit geben würde, in der etwas Einzigartiges geschehen würde. Etwas, das die Kraft hat, den Kreislauf der Menschheitsgeschichte zu brechen. Paulus nimmt darauf Bezug auf diese Fülle der Zeit, wenn er in Galater 4, die Verse 4 bis 5 schreibt, als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn zur Welt gebracht von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, um die unter dem Gesetz freizukaufen, damit wir als Söhne und Töchter angenommen würden. Jesus ist der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Er bricht die Monotonie des Weltgeschehens, und er ist tatsächlich neu, er ist tatsächlich einzigartig. In seinem Buch Gott erkennen schreibt J.R. Packer über die Natur Gottes. Und er sagt, wir können so viel über die Natur Gottes lesen oder auch erkennen. Und es ist alles wichtig. Was für ihn irgendwie aber im Zentrum stand, war, dass Gott als Mensch auf diese Erde kommt. Das ist auch für ihn irgendwie das Zentrale. Und das ist neu, das ist so einzigartig. Jesus ist der einzigartige Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes. Und durch ihn dürfen wir Anteil am ewigen Leben haben. Die Sehnsucht in unserem Herzen nach dem, was immer bleibende Erfüllung gibt, findet in Christus ihr Ende. Er hebt uns über die Sonne hinauf zum Vater. Und als Kinder Gottes dürfen wir dann feststellen, dass es gar nicht mehr so darauf ankommt, auf dieses verbissene, was mir wichtig ist in meinem Leben, für immer festhalten, weil wir auf einmal merken, wir werden von dem Vater für immer festgehalten. Und es wird einen Tag geben, da wird er alles neu machen. Tatsächlich neu. Offenbarung 21, Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und mit diesen ermutigenden und auch beruhigenden Worten möchte ich schließen. Wie oft sind wir in unserem Leben gehetzt, weil wir auf der Suche nach Erfüllung nur noch unruhiger werden. Wir denken an 10 Dinge gleichzeitig. Und dann muss ich mein Auto pflegen, dann mich um den Garten kümmern, den nächsten Urlaub planen und außerdem, was sagen die Leute über meinen neuen WhatsApp-Status? Gefällt er ihnen? Und da sind so viele neue und interessante YouTube-Videos, die darf ich nicht verpassen. Ruhe. Siehe, ich mache alles neu. Haste nicht nach dem, was vergehen wird, sondern finde Ruhe in dem, was ewig bleibt. Nimm einen Schritt zurück und schau auf den, der deinen monotonen und gleichzeitig doch unruhigen Lebenslauf durchbrochen hat. Durch den du Segnungen empfangen hast, die die Sonne weit überragen und dich eines Tages in Gottes Himmelreich bringen werden. Unser Leben wird nicht immer ein Kreislauf bleiben, wir werden eines Tages über die Ziellinie kommen und dort werden wir von dem Einzigartigen empfangen, der uns einen Lohn geben wird, den du mit deiner ganzen Arbeit auf dieser Welt niemals erreichen wirst. Ein Lohn, der ewig bleibt. Er wird uns neu machen und die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die heute in unserem Herzen steckt, für immer befriedigen. Und es ist wunderbar. Und damit möchte ich die Predigt schließen.